Hallo und herzlich willkommen zur Netzdirektion Update. Es geht wieder los, 2025. Hallo Patrick, frohes neues Jahr.
Ein
Darf man noch sagen?
Ja, natürlich, Kathi. Ein frohes neues Jahr dir.
Wie bist du gestartet ins neue Jahr?
Wir sind um 9 ins Bett gegangen und haben den Kindern erklärt, dass 21 Uhr das neue 24 Uhr ist.
Okay, das klingt nach meinem täglichen über 40 Leben sozusagen.
Ja, ich nähere mich ja auch langsam an dein über 40 Leben an, ja.
Sehr schön. Ich freue mich ganz besonders heute auf die Folge, weil, also natürlich, wir haben 2025 und so wie auch 2024 bringt 2025 nicht nur viele Neuerungen privat wahrscheinlich, sondern auch ein paar Neuerungen für die E-Commerce-Welt. Und eine ganz besondere, und zwar am 28. Juni tritt nämlich das, ein langes Wort, aufgepasst, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG, in Kraft. Und das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt E-Commerce-Betreiber ihren eigenen Verkaufsauftritte barrierefrei gestalten müssen. Und das ist natürlich jetzt ein Thema, was nicht erst seit dem 1.1. die Branche bewegt, aber man liest halt relativ viel, wie das jetzt aussehen mag. Man liest von Plugins, die relativ schnell Webseiten barrierefrei machen können, aber auch von Strafen von bis zu 100.000 Euro durch Marktüberwachungsbehörden. Und jetzt weiß ich ja, lieber Patrick, dass du mit der Netzdirektion ein entsprechendes Projekt für einen Softwarehersteller im öffentlichen Sektor umgesetzt hast letztes Jahr. Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen und vor allen Dingen, mit wem du dieses Projekt umgesetzt hast? Denn wir haben heute einen Gast.
Ja, genau. Wir haben ein Projekt im öffentlichen Sektor umgesetzt. Da ging es drum oder geht es auch immer noch drum. Das Projekt läuft noch, Nutzeroberflächen und ganze Anwendungen barrierefrei oder barrierearm zu gestalten. Und um das maximal gut zu tun, haben wir uns Unterstützung gesucht von dem lieben Michael. Michael ist promovierter Volkswirt, ist Vorstand des Instituts für Wirtschaft und Politikforschung in Köln und wurde letztes Jahr außerdem zum Honorarprofessor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg bestellt. Er forscht unter anderem zu Fragen der Verwaltungsdigitalisierung und berät in diesem Rahmen auch Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung bei der Entwicklung und Implementierung von Software und eben auch uns. So, Michael, hi.
Auch ein frohes Jahr, neues Jahr von meiner Seite.
Hallo Michael, ich freue mich, dass du hier bist.
Wieder, wenn das neue Jahr schon wieder 2 Wochen alt ist, aber...
Ja, wann wird aus dem neu alt?
Im Januar noch nicht. Ich sage es im Januar noch nicht. Ich freue mich total, dass wir unseren ersten Gast, Patrick, in unserem Podcast haben. Michael, kannst du uns kurz eine Einführung geben in diese gesetzlichen Grundlagen? Also was steckt hinter diesen Maßnahmen und wer muss sich eigentlich in der E-Commerce-Welt mit diesem Gesetz auseinandersetzen?
Ja, gerne. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass man gefragt wird nach den gesetzlichen Grundlagen zur Barrierefreiheit. Ist jetzt nicht unbedingt das beliebteste Thema auf einer Cocktailparty. Oh, fangen wir es mal damit an. Barrierefreiheit ist keine rein deutsche Erfindung. Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen verpflichtet ohnehin alle Mitgliedstaaten, darunter natürlich auch Deutschland, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Einschränkungen einen gleichberechtigten Zugang zu allen modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zu ermöglichen. In Deutschland sind die Behörden der Bundesverwaltung auch schon seit 2002 verpflichtet, mit dem Behindertengleichstellungsgesetz ihre Webangebote und Programmoberflächen barrierefrei zu gestalten. Das aktuelle Recht heute also.
Darf ich ganz kurz?
Barrierefreiheit von,
ja? An der Stelle 22 Jahre. Also, oder sogar 23, je nachdem, wann es tatsächlich in Kraft getreten ist, in welchem Monat. Es ist schon Wahnsinn, ne? Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, dass die Rechtslage dazu seit 23 Jahren existiert, aber wir immer noch daran arbeiten, es irgendwie in eine praktische Anwendung zu überführen.
Ja, muss dazu sagen, das galt zunächst einmal auch nur für die Behörden der Bundesverwaltung.
Okay.
Und das war dann auch eben mit entsprechenden Zeiten versehen. Das muss auch nicht heute von alles, von heute auf morgen natürlich passiert sein. Aber die Bundesbehörden waren ja die ersten, die überhaupt eine Verpflichtung hatten, Anstrengungen dahin zu unternehmen.
Mhm.
Und die aktuelle Rechtslage ist halt so, dass mittlerweile auch die EU dazu eine Richtlinie oder mehrere Richtlinien erlassen hat im Zeitablauf. Und die aktuellste davon, die ist von 2016. Und diese Richtlinie wird jetzt in Deutschland umgesetzt, wiederum durch das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes einerseits und andererseits durch die Behindertengleichstellungsgesetze der Länder. Das ist in Deutschland eben verwaltungsweit der Länder und damit hat auch jedes einzelne Bundesland ein Behindertengleichstellungsgesetz. Und ebenfalls für den Bund und für die einzelnen Länder gibt es dann noch die Rechtsverordnungen dazu über die barrierefreie Informationstechnik. Damit sind jetzt tatsächlich alle öffentlichen Stellen verpflichtet, Informationen, Dienstleistung und die gesamten elektronisch unterstützten Verwaltungsabläufe, also das, was wir als normales Verwaltungsverfahren wahrnehmen, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch innerhalb der Verwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter barrierefrei zu machen. Man kann also schon hier mit Fug und Recht behaupten, dass die öffentliche Verwaltung Vorreiter ist, denn nicht öffentliche Einrichtungen, also vor allem halt Unternehmen, unterliegen bislang noch nicht der Verpflichtung, ihre Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten. Das ändert sich aber jetzt, wie ja schon einleitend Kathi, du gesagt hattest, mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Dieses Gesetz, das basiert jetzt ebenfalls auf einer EU-Richtlinie von 2019 zu den Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen. Mit dem BFSG sind nun erstmals die Hersteller und Händler verpflichtet, ab dem, du hast es schon gesagt, 28. Juni, Stichtag, eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Verbraucher, das ist wichtig, es geht hier um Verbraucher, für Verbraucher barrierefrei anzubieten. Und dazu gehören, wenn jetzt auch nicht allein, Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, so heißt das im Gesetz. Und damit sind nicht zuletzt der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen über Online-Shops gemeint. So, da ist jetzt erstmal die Antwort, was ist eigentlich der rechtliche Rahmen, wie eigentlich Online-Shops von diesen Gesetzen zur Barrierefreiheit überhaupt betroffen sind. Und so kommen wir erstmal dahin. Also vom supranationalen Recht über das Nationale bis halt jetzt hin in die Rechtsverordnungen und das genau für Online-Shops.
Da habe ich jetzt, habe ich es richtig verstanden, de facto meine Website, ja, als Redakteurin und Texterin, ich verkaufe zwar auch Dienstleistungen, ich habe aber keinen Online-Shop, das macht auch wirklich keinen Sinn, Klammer auf, Klammer zu, ich muss mich darum jetzt nicht kümmern. Es ist wirklich nur Online-Shops.
Nicht nur Online-Shops direkt, aber wenn du nur eine Webseite hast, auf der du dich vorstellst. Mhm. Und da kann jetzt keiner sagen, hey, ich buche dich für den 28.12. um 10 Uhr für eine Moderation. Dann nein. Dann ist das erst einmal nicht erforderlich, genauso wie für alle Privatpersonen. Da muss jetzt keiner Panik haben, dass er rechtswidrig handelt, weil er seine Familienwebseite nicht barrierefrei macht. Mhm.
Also immer dann, wenn ich irgendeine Art von Rechtsgeschäft begehen möchte, über eine Webseite, einen Onlineshop, ein Portal?
Im Grunde genommen, ja. Also alles, was irgendwelche Folgen haben könnte.
Mhm.
Der Jurist nennt das häufig gerne einfach nur überall, wo eine Willenserklärung halt erfolgt.
Die Willenserklärung, ja.
Es ist nicht ganz 100% korrekt, aber das ist im Grunde genommen das, was natürlich dahinter steht. Also als Gedanke überall da, wo Menschen natürlich am Geschäftsleben teilnehmen sollen, dass das dann zumindest für sie auch möglich und sicher ist.
Warte kurz, ich habe da tatsächlich noch eine Frage, weil ich versuche das klar zu kriegen, auch in meinem Kopf. Wie ist es in der Innenperspektive? Ja, wir haben jetzt, also ne, in der Verwaltung oder öffentlicher Hand, da ist es eigentlich schon ganz lange so. Jetzt sprechen wir über die Privatwirtschaft, den Verbraucher. Wie ist es in Richtung meiner Mitarbeiter?
Für die staatlichen Stellen, also für die öffentliche Verwaltung, ist das ganz klar geregelt. Die müssen barrierefrei sein, die Anwendungen. Also das heißt, das Projekt, was wir ja gerade im Augenblick durchführen, das ist tatsächlich so, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Programmoberfläche, die muss barrierefrei sein. So, das ist durch die BIT V2.0, das ist die Verordnung über die barrierefreie Informationstechnik, darin ist das festgelegt. Das hat aber jetzt nichts mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zu tun. Da geht es wirklich nur darum, dass Verbraucher barrierefrei den Zugang zum Geschäftsleben, zu Verträgen, zu Produkten, zu Dienstleistungen erhalten. Das hat nichts mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun.
Gut, danke.
Und was bedeutet das jetzt?
Ja.
Bitte, nee. Was bedeutet das jetzt für Unternehmen, also für Shopbetreiber, Agenturen, für Online-Shop-Betreiber? Ganz konkret?
Ganz konkret sind erst einmal grundsätzlich alle Online-Shops davon betroffen. Ausgenommen sind allerdings Kleinstunternehmen. Und Kleinstunternehmen, darunter versteht der Gesetzgeber Unternehmen, die weniger als 10 Personen beschäftigen oder deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme die Grenze von 2 Millionen Euro nicht überschreitet. Für diese Unternehmen soll es aber dann noch einmal in der Zukunft Leitlinien geben. Die sollen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erarbeitet werden. Wie diese Unternehmen dann dennoch ihre Angebote barrierefrei zur Verfügung stellen können. Aber die Online-Shops dieser Kleinstunternehmen sind noch nicht zwingend an das Barrierefreiheitsgesetz, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, jetzt passiert es mir auch, noch nicht gebunden.
Lass uns einfach BFSG sagen.
Es ist ein schwieriges Wort. Okay, und ganz konkret jetzt, gut, die kleinen Unternehmen nehmen wir jetzt mal raus. Also das ist ja noch gar nicht sozusagen definiert, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber für alle anderen, die kein kleinen Unternehmen sind, was müssen die jetzt machen? Was bedeutet dieses Gesetz jetzt?
Na, zuerst einmal müssen Sie natürlich wissen und verstehen, nach welchen Kriterien überhaupt ein Online-Shop barrierefrei ist. In den Gesetzen, in Rechtsverordnungen steht zwar schon ganz grob drin, was der Gesetzgeber sich darunter vorstellt, aber konkret jetzt im Detail ist das so aus den Gesetzen und Verordnungen nicht ersichtlich. Und tatsächlich juristisch ist das auch so ein bisschen tricky. Denn der Gesetzgeber legt die Kriterien im Detail nicht selbst fest, sondern greift dafür auf die europäische Norm, da heißt das EN 301/549 zurück, die die Anforderungen an die Barrierefreiheit für Produkte und Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnologie beschreibt, um es ausführlich mal vorzulesen. Die EN 301/549 ist eine sogenannte harmonisierte Norm, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden ist. Eine solche harmonisierte Norm, so heißen die tatsächlich, wird durch eine Normungsorganisation erarbeitet und hier im Fall dieser EN ist das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen oder kurz, das haben vielleicht manche schon mal gehört, ETSI, für European Telecommunication Standards Institute.
Ganz wichtig, und dieses ETSI schreibt sich mit I und nicht mit Y. Wir reden hier nicht von der E-Commerce-Plattform, auf der ich meine handgehäkelten Sachen verkaufen kann.
Naja, sagen wir so, wahrscheinlich hat das ETSI mit Y auf jeden Fall mehr Traffic.
Safe.
Aber ganz sicher.
was vielleicht schade ist, denn Die europäische ETSI hier, die ist ziemlich wichtig, weil diese Normungsorganisationen durch die EU-Kommission beauftragt werden, eben ganz wichtige viele Normen zu erarbeiten, die dann für uns halt alle irgendwie doch am Ende dann eine Bedeutung haben. Allerdings ist halt, sind diese Normungsorganisationen keine staatlichen Behörden, sondern das sind hier in dem Fall eine gemeinnützige Organisation, also letztlich eine private Einrichtung, die halt dann eben von der Europäischen Union in Anspruch genommen wird.
Kann ich mir das so vorstellen, dass also für mich sind natürlich juristische Begriffe, die, also harmonisierte Normen und Harmonisierungsinstitutionen, dass die das quasi so verfassen, dass der E-Commerce-Betreiber dann auch genau weiß, was er machen soll mit dieser Gesetzeslage? Oder ist es jetzt zu einfach? Ist jetzt ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig runtergebrochen, aber und vielleicht juristisch nicht ganz korrekt, aber ist es ungefähr so gemeint, dass die sich darum kümmern?
Ein bisschen schon, ja. Also man nimmt ja, das macht der Gesetzgeber ja auch in Deutschland schon länger, nur da heißt das nicht harmonisierte Norm, da heißt es häufig in Gesetzen nach dem Stand der Technik. Und das bedeutet, dass man sich auf technische Normen dann bezieht. In Deutschland halt das Deutsche Institut für Normung, also DIN, kennt jeder, DIN A4, jeder schon mal gehört, jeder mit zu tun gehabt, oder international ISO-Normen. Diese Normen, und das ist halt genauso ein bisschen so eben das juristisch, was ein bisschen tritt, die Beurteilung dieser Normen, auch dieser harmonisierten Normen, das ist nicht ganz unstrittig. Denn diese Bestimmungen, die haben keine verbindliche Wirkung. Das heißt, um da auf deine Frage zurückzukommen, du hast zwar eine technische Norm, also auch hier die EN 101/549 ist im Prinzip ja was ziemlich Technisches, auch von Fachleuten verfasst, das hat auch irgendwo Hand und Fuß, aber es ist nicht zwingend verbindlich. Also wenn jetzt ein Online-Shop-Betreiber sagt, ich stelle die Barrierefreiheit meiner Webseiten halt anders her. Und er kann auch nachweisen, dass das so ist. Dann ist das auch völlig okay. Das Problem ist, meistens passiert es dann, wenn man versucht, das selbst sich zusammenzustricken, dass dann die Überwachungsbehörde vielleicht damit nicht ganz einverstanden ist. Und dann hat man halt mit denen den Streit im schlimmsten Falle. Und wenn man eben eine Norm, in dem Falle eine harmonisierte Norm, als Grundlage nimmt für den Shop und das auch so weitgehend umsetzt, dann wird davon ausgegangen, dann wird vermutet, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Und so nennt sich das auch im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, in Paragraph 4, das ist dann die Konformitätsvermutung auf der Grundlage harmonisierter Normen.
So, das ist ein langer Satz.
Es macht sich halt der Unternehmer in dem Falle halt frei. Er exkulpiert sich damit. Und wieder zurück auf deine Frage zu kommen, weiß er denn jetzt damit alles, wie es geht?
Ich vermute nein.
Genau, denn auch die EN 301/549 regelt nicht alles von Grund auf neu, sondern auch die bedient sich ebenfalls wieder einer Reihe weiterer technischer Standards, die jetzt auch nicht den Rang einer harmonisierten Norm haben, sondern die einfach wieder andere Fachleute entwickelt haben. Und in dem Zusammenhang mit der Barrierefreiheit im Netz ist vor allem die WCAG, das sind die Richtlinien über den barrierefreien Zugang zu Webseiten, also Englisch Web Content Accessibility Guidelines, des W3-Konsortiums. Das W3-Konsortium, wer so ein bisschen mit Internet mal sich beschäftigt hat, weiß, das sind die, die die Standards setzen, wie man was im Web machen kann. Also da sind wir noch weiter weg eigentlich von einer staatlichen Behörde als jetzt schon mit Normungsorganisationen. So, weil aber halt die europäische Norm ganz viel auf diese WCAG verweist, erlangen die halt auch wieder eine gewisse Verbindlichkeit für den Unternehmer, dass, wenn er sich danach richtet, dann halt alles richtig macht. Also wird ganz häufig auch im Internet immer wieder darauf verwiesen, nimm einfach die WCAG, dann machst du alles richtig. Stimmt halt nur so halb, weil es gibt noch so ein paar Sachen, die in der europäischen Norm stehen, die stehen nicht in der WCAG drin. Also ist das so ein bisschen gefährliches Halbwissen, dann einfach nur in die WCAG zu schauen. Die Anforderungen in den WCAG, die sind jetzt nun so ausgestaltet, dass es immer für jede Anforderung Erfolgskriterien gibt und den Entwicklern oder halt anderen Verantwortlichen, die da die Webseite dann machen, nochmal zusätzlich eine ganze Reihe von Techniken an die Hand gibt, wie sie dann diese Anforderungen, diese Erfolgskriterien dann auch erfüllen können. Und das ist ziemlich viel. Das sind also schon ein paar hundert verschiedene Techniken, die man da anwenden könnte. Das geht von einfachen Techniken wie setze alle Überschriften in das HTML-Tag H1 bis H5. Kann aber auch ein bisschen schwieriger sein. Dann kommt halt hinzu, da muss man es auch manchmal auch interpretieren. Wie kann man das jetzt verstehen? Was sind jetzt angrenzende Farben genau? Ist das jetzt ein Pixel, zwei Pixel und so weiter?
Also es steht nicht explizit drin, wenn du einen Button irgendwo platzieren möchtest, dann muss der so aussehen, dann ist er barrierefrei, sondern man muss sich den Kontext eigentlich immer herausarbeiten aus den Inhalten der WCAG.
Genau, und manche sind halt, nehmen wir mal das Beispiel von dem Projekt, was wir ja auch schon eingangs jetzt erwähnt hatten, dann ergeben sich insgesamt 89 einzelne Anforderungen. Also 89 Einzelregulierungen. So, die haben wir zumindest gezählt. Plus, minus, 1, 2, wenn man das noch anders interpretiert. So, manche davon, die muss man einfach wirklich nur zur Kenntnis nehmen, wie dass alle Bestandteile einer Webseite eine semantische Struktur aufweisen müssen. Da sagen natürlich die Entwickler, machen wir doch sowieso. Also Gott. So, ein paar Sachen sind aber auch ein bisschen umfangreicher und greifen auch teilweise ziemlich tief in die Entwicklung ein und verursachen auch damit unter einen erheblichen Aufwand. Und wie gesagt, wie das halt Regulierungen halt oftmals so an sich haben, manche dieser Erfolgskriterien sind auch nur recht vage formuliert. Und dann muss man entweder selbst interpretieren oder man muss halt auf die Suche gehen, wer vielleicht das schon mal interpretiert hat, entweder in einem Kommentar, in einer anderen technischen Vorschrift oder wo auch immer.
Also auf jeden Fall, also mir raucht ein bisschen schon der Kopf, ja, das ist ja wahnsinnig komplex und ich will mir gar nicht vorstellen, wie man das, also wenn man jetzt vor dieser Challenge steht, seinen Online-Shop, egal jetzt mal welcher Größe, an sich erstmal so eine Art, ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden, aber so eine Art Basisarbeit erstmal zu machen, um zu gucken, okay, um daraus abzuleiten, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, ganz konkret dann, ne? Also wo muss ich mein Entwicklerteam hinsetzen und was müssen sie verändern?
Ja, das Entwicklerteam kann das nicht von alleine wissen. Also die sind dann schon angewiesen auf die Requirements Engineers und auf die Legals, die dann zuarbeiten und das erst einmal für sie spezifizieren, wie das dann aussehen könnte oder aussehen müsste. Was vielleicht noch hinzukommt, was ich noch erwähnen möchte, ist, es gibt auch nicht nur barrierefrei oder nicht barrierefrei, sondern es gibt auch noch verschiedene Abstufungen. Und in den WCAG äußert sich das halt darin, dass die halt drei Levels haben, A, Doppel-A und Dreifach-A. Und Dreifach-A ist halt das Höchstmögliche, was dann in den WCAG an Barrierefreiheit da vorgesehen ist. Für die Online-Shops jetzt erst einmal müssen sich zuerst einmal vor allem um die, wenn man auf der WCAG jetzt mal bleibt, um sich um die A und die Doppel-A's kümmern. Die Dreifach-A's sind jetzt noch nicht unbedingt relevant. Wenn man nochmal vergleicht, müssen die jetzt mehr als 89, das, was wir also jetzt in unserem Projekt gezählt haben, müssen die mehr als 89 Anforderungen erfüllen oder weniger. Es kommt halt darauf an, wie ist der Kontext dieser Online-Shops. Sie haben wahrscheinlich ein paar weniger, weil sie nicht unbedingt diese Dreifach-A-Regulierungen umsetzen müssen, aber haben vielleicht wieder ein paar mehr, weil sie auf ihrer Seite Videos für Produktpräsentationen nutzen. Und diese Videos, weil die halt dann entscheidend sind für den Kauf auch eines Produktes, die müssen dann wiederum auch barrierefrei sein. Dann kommen wieder ein paar hinzu. Also ich denke mal, es wird sich so ein bisschen die Waage halten, dass wir ungefähr sagen können, so irgendwo zwischen 80 und 100, 120, 110 Anforderungen, einzelne Anforderungen muss auch ein Online-Shop-Betreiber dann am Ende zumindest einmal durchgehen. Ob er sie jetzt alle erfüllen muss, ob er jetzt alles neu machen muss in dem Augenblick, sei erstmal dahingestellt, aber er muss sie zumindest sich mal anschauen.
Und also ich habe zwei Fragen. Einmal hattest du ja gerade schon gesagt, dass es Doppel-A und Dreifach-A, also ein bisschen wie bei der Waschmaschine, ja, also welche Energieeffizienzklasse, ja. Wer definiert, also was Dreifach-A ist, wann muss ich Dreifach-A machen oder sagt man jetzt, okay, generell ist jetzt erstmal für alle Zweifach-A in Ordnung dann im nächsten Schritt machen wir Dreifach-A.
Ja, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sieht für die Online-Händler glücklicherweise jetzt nicht vor, dass alle Komponenten ein höchstmögliches Maß erreichen müssen. Das heißt also, da können wir schon mal ein kleines bisschen Entwarnung geben. Das ist anders bei öffentlichen Stellen. Wie gesagt, da schreibt die Rechtsverordnung halt vor, dass möglichst schon das höchstmögliche Maß erreicht werden soll. Und das ist auch mehr oder weniger zwingend vorgesehen für alle Navigations- und Authentifizierungskomponenten auf einer Webseite. Das trifft jetzt für die Online-Shops nicht direkt zu und ist jetzt auch nicht vorgesehen unmittelbar.
Okay, das macht Sinn. Ist natürlich klar, wenn ich irgendwo einen Personalausweis beantrage, digital oder so, dass das höchste Maß sein muss, statt jetzt vielleicht Socken zu kaufen im Sockenshop oder so. Okay. Aber wie sieht denn jetzt so ein barrierefreier Webauftritt für einen Online-Shop aus?
Ja, zunächst einmal sieht er gut aus. Also viele haben so, wenn sie das barrierefreie Online-Shop, da denken die wahrscheinlich an den Hochkontrastmodus in ihrem Windows. Nein, das so muss der überhaupt nicht aussehen. Barrierefreier Online-Shop ist zunächst einmal vor allem gut strukturiert und aufgeräumt, übersichtlich. Die Verbraucher finden alle Informationen, ohne dass sie danach jetzt lange suchen müssen. Und sie können auch alle diese Informationen ohne Probleme wahrnehmen und verstehen. Dazu gehört dann eben auch das Kleingedruckte. Dann gibt es natürlich noch ein paar Features, die sieht man nicht direkt auf den ersten Blick. Oder auch man sieht sie manchmal auch gar nicht, wenn zum Beispiel blinde und sehbehinderte Menschen einen Screenreader zur Verfügung haben, mit dem sie dann eben einen Shop überhaupt erst nutzen können. Sonst könnten die den halt überhaupt nicht nutzen. Und die Informationen dazu, die sieht man nicht, sondern die sind halt programmiert, aber nur dann für den Screenreader erreichbar. Ich denke, vielleicht so ein Missverständnis im Zusammenhang mit Barrierefreiheit resultiert auch daraus, dass gerade im deutschen Sprachgebrauch und damit beziehe ich auch die Regulierungen mit ein, meistens immer nur von behinderten Menschen die Rede ist und tatsächlich behindert im Sinne einer anerkannten Schwerbehinderung mit mindestens 50% sind, wenn wir mal bei dem Beispiel mit den sehbehinderten Menschen bleiben, in Deutschland nur rund so 330.000. Das ist jetzt auch schon nicht so wenig, Aber das Kompetenzzentrum selbstbestimmt lernen, leben, lernen tun die auch, aber leben vor allem, Kompetenzzentrum selbstbestimmt leben, das ist eine auch staatlich geförderte Initiative, die schätzt die tatsächliche Zahl sehbehinderter Menschen auf rund 1,2 Millionen. Und jetzt kommen noch all die dazu, die schlicht ergreifend einfach nur kurz- oder weitsichtig sind, einfach nicht gut sehen, aber halt nicht schwerbehindert sind. Aber wenn wir jetzt nochmal berücksichtigen, dass sich die Regulierung zur Barrierefreiheit ja nicht nur an sehbehinderte Menschen richten, sondern auch eine ganze Reihe weiterer Gruppen mit Einschränkungen. Dazu gehören zum Beispiel motorisch eingeschränkte Parkinson-Patienten, genauso wie Menschen, die mit leichter Sprache einfach besser zurechtkommen. Dann wird ziemlich schnell klar, dass wir hier nicht nur von einer kleinen Randgruppe reden.
Ja, und am Ende, und das haben wir ja auch in dem Projekt gesehen, wenn ich das ganzheitlich denke und umsetze, dann erhöhe ich auch, das ist jetzt eine Mutmaßung, die Nutzungszufriedenheit der nicht beeinträchtigten User. Ja, weil das ist, also heißt ja erstmal nur, ich habe weniger Barrieren in meiner Nutzeroberfläche und eine Barriere ist vielleicht für den Menschen ohne Einschränkung leicht zu überspringen, aber es ist doch schön, wenn sie gar nicht da ist, weil dann muss ich gar nicht erst springen, um das mal als Analogie zu verwenden.
Ja, ich glaube sogar, jeder von uns hat schon mal so vom Online-Shop gehangen und ziemlich geflucht, wie schlecht der die Nutzerführung hat, also manchmal auch erratisch, springt irgendwo hin und das sind alles Sachen, die halt nicht barrierefrei sind, die sind aber auch nicht, nicht nur für eingeschränkte Menschen ein Pain in the ass, sondern eigentlich für alle Nutzer.
Ja, das ist, wenn die Designabteilung mehr Kunst macht als ein wirkliches User-Interface zu gestalten, glaube ich, ne? Also es driftet manchmal sehr stark ab und dann werden Schriften, Schriftgrößen und Farben verwendet, die im Sinne einer Nutzbarkeit eigentlich nicht zuträglich sind, aber man versucht halt, das Corporate Design irgendwie bis aufs Letzte in die Oberfläche hineinzuprügeln, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, und damit wird der Shop dann auch für die Verbraucher, für die Kunden dann doch eher unattraktiv. Also ein barrierefreier Shop, der nützt natürlich eben auch allen Kunden und letztlich auch dem Shopbetreiber. Die Datenlage ist zwar noch nicht so üppig bislang, weil wir noch recht am Anfang stehen bei barrierefreien Webseiten, gerade barrierefreien Shops, da gibt es da nicht allzu viele. Also die ersten Ergebnisse aus Studien, die weisen schon mal so ein bisschen darauf hin, dass mit einer kundenfreundlichen, barrierefreien Webseite auch höhere Umsätze verbunden sind. Und da sollte jetzt eigentlich jeder Webshop-Betreiber aufmerksam werden.
Und Juhu schreien, sozusagen.
Ja, aber immer Juhu schreit. Ich glaube schon, viele haben natürlich einen Aufwand, ihren liebgewonnenen Online-Shop, den sie jetzt schon die letzten 8 Jahre betreiben, dann das da alles zu ändern. Ich denke aber tatsächlich, die sollten das nicht als Problem begreifen, sondern als Chance, ihren bisherigen Internetauftritt zumindest mal aus Kundensicht kritisch zu hinterfragen. Und im besten Fall bieten dann die Empfehlungen aus der Barrierefreiheit eine gute Beratung zur Shop-Optimierung. Und selbst wenn ich einen Shop habe, der schon ziemlich gut gemacht ist, auch vielleicht schon weitgehend barrierefrei, dann habe ich aber immer noch die Möglichkeit, wieder Kleinigkeiten besser zu schrauben. Und das lohnt sich ja letztlich dann auch für den Shopbetreiber. Immer, zu jeder Zeit.
Im Netz geistern ja, also ich hatte das eingangs ja schon erwähnt, auch jede Menge schnelle Lösungen in Form von Plugins umher, um jetzt vielleicht auch besonders kleineren Shopbetreibern, die jetzt nicht die finanziellen Ressourcen haben, oder auch die personellen Ressourcen haben, dabei zu helfen, ihre Seite damit zumindest mal in der Mindestanforderung barrierefrei zu bekommen. Was haltet ihr beide davon?
Naja, ist doch ganz klar, in unserem Kosmos ein Plugin löst immer alles.
Gut. Das ist wunderbar. Damit können wir jetzt die Podcast-Folge schließen. Oder auch nicht. Michael, Veto?
Da habe ich einen Einspruch. Da habe ich leider doch einen Einspruch. Ja, ich kenne die Plugins auch und diese Plugins, die sind auch schon hilfreich, wenn es so darum geht, Schriftgrößen, Farben oder auch Kontraste anzupassen. Das können die ganz gut. Allerdings, der Fairness halber muss man sagen, vieles davon kann man auch als Nutzer sich selbst am Browser einstellen, in den Browser-Einstellungen. Die haben das da auch schon, alle modernen Browser. Ich sehe noch ein ganz anderes Problem bei diesen Plugins, und zwar diese Tools können nicht einfach die Struktur einer Seite auf Knopfdruck ändern. Ganz wichtig bei der Barrierefreiheit ist, dass eine ganze Reihe, und wenn ich das nochmal so überblicke, dann sind so rund die Hälfte der 89 Anforderungen, die wir jetzt beachten mussten, gar nicht auf Farbe, Kontrast oder sowas bezogen, sondern da geht es um die Anordnung oder die Erreichbarkeit der Komponenten auf einer Seite. Also wo befindet sich ein Button überhaupt und wie sind die Texte verfasst? Oder sogar noch tiefer gehende, grundlegende Funktionen und Inhalte betrifft, der Aufbau, das ist für Programmierer, der Webseitenstruktur im Hintergrund. Ich habe mich belehren lassen, das nennt sich der DOM.
DOM. Ja, aber DOM. Ja, ja, genau. Also der DOM steht in Köln. Der DOM ist das, was die semantische Struktur letzten Endes darstellt. Ja.
Okay.
Da wir hier in Köln sitzen.
Ist beides richtig.
Bevorzugen wir immer den DOM.
Sehr schön.
Aber bei diesen, also mir stellt sich wirklich bei diesen Plugins dann halt die Frage, wie sollen die halt auf Knopfdruck einfach mal so eine Seite komplett umbauen können, dass die Buttons an der richtigen Stelle sind, dass die Texte lesbarer sind und so weiter. Da gehen die Versprechungen der Anbieter dann vielleicht doch manchmal auch schon zu weit, und auf die Spitze getrieben hat es da ein Unternehmen in den USA, die ein Tool bewerben, das angeblich auf Knopfdruck mit KI beliebige Seiten einfach barrierefrei machen soll. Genau, KI ist immer gut, und die versprechen halt, dass die Webseite dann spätestens innerhalb nach 48 Stunden den Doppel-A-Standard der WCAG erlangt. Das klingt jetzt tatsächlich auch ziemlich verlockend für viele, vermute ich mal. Allerdings fand die amerikanische Verbraucherschutzbehörde, die FTC, die Federal Trade Commission, die Werbung jetzt nicht ganz so toll. Am Ende dieses Verfahrens steht, war vor ein paar Tagen in der Presse, jetzt ein Vergleich, nachdem das Unternehmen $1 Million an die FTC zahlen muss, wegen dieser nicht ganz zutreffenden Werbeversprechen.
Das ist ja, das freut mich tatsächlich. Weil ich meine, wir wissen ja, wir leben ja gerade, Patrick, du hast gerade gesagt, bei euch löst alles ein Plugin, aber in der generellen Internetwelt wissen wir, dass alles mit KI gelöst wird. Ja,
Plugins und KI. Ist der Shit, Kati. Plugins und KI, damit retten wir die Welt.
Ja, ob Rückenschmerzen oder wie man den Eisschnee quasi steif bekommt, ich verstehe, ja. Aber jetzt mal ganz konkret, also es freut mich dann tatsächlich, dass die abgestraft wurden, ja. Gerade bei so einem wichtigen Thema wie Barrierefreiheit, ja. Aber ich komme jetzt nochmal ganz konkret, ich bin jetzt ein E-Commerce-Unternehmen. Und ich meine, wir haben jetzt eine Menge von den, ich sag jetzt mal, Verordnungen in einem nicht korrekten juristischen Deutsch gehört und wie viele Anforderungen da auch sind. Aber was muss ich denn jetzt machen? Wir haben jetzt noch, im Juni ist der Stichtag, ne? Wir haben jetzt noch ein halbes Jahr. Was muss ich jetzt machen, damit ich jetzt vielleicht auch nicht abgestraft werde?
Also das Juristische bestimmt auch gleich von Michael noch. Ich würde zwei englische Redewendungen, don't panic, und das ist erstmal sich die Übersicht zu verschaffen und vor allen Dingen divide and conquer. Das ist meine technische Struktur. Und ich würde gerne nochmal kurz diesen Clash of Cultures zwischen Corporate Design, Designern und der technischen Umsetzung von Barrierefreiheit an der Stelle aufgreifen, weil ich glaube, es ist heute, 2024, unabdingbar, dass ich ein Team habe, das sowohl die Legal-Perspektive abdeckt, dass das Requirements Engineering rund um die Business-Anforderungen, die Barrierefreiheitsanforderungen, aber auch die technischen Anforderungen abdeckt. Dann brauche ich die Entwickler und ich brauche die Designer und die brauche ich in einem Boot. Und mein Frontend muss ich dann eigentlich modularisieren, Komponenten bauen, die ich sinnvoll auf Barrierefreiheit hin abtesten kann, aber auch auf meine technischen Anforderungen hin abtesten kann. Es ergibt jetzt aus meiner Sicht wenig Sinn, jetzt einfach ein neues barrierefreies, barrierearmes Frontend hochzuziehen und damit dann zu hoffen, dass ich damit die nächsten 3 Jahre weiterkomme, sondern ich denke, es ist mehr sinnhaft, sich eine Komponentenbibliothek zuzulegen, die integriert mit meinem Corporate Design User Interface Elemente bereitstellt, die ich dann für meine Webseiten, für meinen Online-Shop, für meine Webanwendung benutzen kann. Und da gibt es tatsächlich auch fertige. Genau, das jetzt so zumindest mal meine Gedanken.
Das heißt, ich muss nicht alles vom Scratch, also sozusagen einen komplett neuen Online-Shop aufziehen, ich sag's jetzt mal grob, ja, sondern da kann ich schon auf Vorhandenes zurückgreifen.
Es gibt vorhandene Komponentenbibliotheken, die dann einen verschiedenen Grad an Barrierefreiheit, also ne, WCAG, AAA, AAA mitbringen. Und die kann ich natürlich auch mit Entwicklungsaufwand an meine Designanforderungen anpassen. Deswegen brauche ich am Ende Legal und die Designer und die Entwickler, um dann im besten Fall eine Komponentenbibliothek zu haben, die sowohl meine Gedanken zu meinem Corporate Design und meinem User Interface gerecht wird, als eben auch den Barrierefreiheitsanforderungen.
Und was sagt Michael als Legal-Experte? Wann muss ich Strafen zahlen?
Ja, auf jeden Fall nicht direkt. Es ist so ein bisschen natürlich wie bei der DSGVO. Die Überwachungsbehörden werden jetzt nicht zum 29.06. Direkt Bußgelder verhängen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt einen 12 Jahre alten Webshop, der garantiert nicht barrierefrei ist, abgesehen davon wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig sexy, den jetzt einfach noch bis 2028 weiter betreiben kann, einfach so. Nein, natürlich wird irgendwann die Behörde anfangen, diese Seiten zu prüfen, beziehungsweise auf Zuruf hin dann zu prüfen. Und dann irgendwann mal werden sie auch sagen, hey, kümmere dich mal drum. Und wenn dann jemand es nicht tut, dann darf ich auch nicht wundern, dass die Behörde halt eben dann auch ein Bußgeld verhängt. Behörden haben hier einen relativ weiten Spielraum. Es wird also jetzt nicht sofort passieren, aber ich kann mich auch nicht darauf verlassen. Wenn ich meine Webseite zu 80% barrierefrei mache, schon mal bei einem Online-Shop, dann wird ganz sicher die Behörde nicht hingehen, und weil eine bestimmte Anforderung in einem technischen Standard nicht direkt erfüllt ist, ein Bußgeld verhängen. Ganz sicher nicht. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, viele dieser einzelnen Kriterien sind auch jetzt nicht so deterministisch, sondern auch da gibt es einen Spielraum, den man als Online-Shop-Betreiber hat, zu sagen, naja, an der Stelle sehe ich das jetzt erfüllt, und da wird auch die Behörde nicht automatisch hingehen und sagen, nein, wir sehen das anders und du zahlst jetzt ein Bußgeld. Also erstmal wird es um so ganz einfache, harte, gut überprüfbare Kriterien gehen, eben wie kann man etwas lesen. Patrick hat es gerade schon gesagt, welche Schrift habe ich verwendet? Habe ich jetzt eine weiße Schrift auf weißem Grund? Nein, das ist keine gute Idee, sondern es soll lesbar sein. Das Kleingedruckte hatte ich gerade schon mal gesagt. Das meinte ich auch tatsächlich ernst. Also man darf einfach nicht seine AGBs irgendwo unter hinten ganz an die Seite in Schriftgröße 4 Pixel packen. Das ist eben nicht erlaubt. So. Aber wenn ich mich einmal an diese Basics schon halte, dann habe ich auch Zeit genug, meinen Webshop weiterzuentwickeln.
Okay. Mich würde noch interessieren, es ist ja so ein bisschen, also auch eine Zeitfrage, aber natürlich auch eine Frage, wie viel Kapazitäten habe ich und so. Ich meine, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie groß ist mein, immer wie komplex ist mein Webshop. Natürlich sind größere E-Commerce-Projekte, nenne ich es jetzt mal, wahrscheinlich auch, sind sie mit mehr Aufwand verbunden als die kleineren? Ja. Okay, ich sehe ein Nicken hier im Zoom.
Ja.
Beide nicken.
Ja,
okay.
Ja, ich denke schon. Also eigentlich hängt es davon ab, ich sprach eben von Komponenten. In unserem Projekt haben wir das Frontend modularisiert und einzelne Komponenten entwickelt. Und am Ende ist es da, wie viele Komponenten habe ich und dann die Clusterung der Requirements, die sich aus der WCAG ergeben, gegen diese Komponenten. Wenn ich jetzt ein sehr einfaches Frontend eines großen Unternehmens habe, kann ich das schneller barrierearm gestalten als ein sehr komplexes Frontend eines sehr kleinen Unternehmens. Also die Antwort ist am Ende, es kommt drauf an.
Okay.
Ja, auch nochmal vielleicht, wie gesagt, es gibt ja nicht nur die WCAG, sondern wenn ich jetzt mal die ganze EN 901 549 durchgehe, dann gibt's halt auch noch sowas wie Biometrics. Also biometrische Verfahren so barrierefrei zu gestalten, das ist schon ein Aufwand, den dann jeder Webshop hätte, wenn er eben biometrische Merkmale benutzen würde. Jetzt vermute ich mal, da wird es nicht so schnell zu kommen. Also ein Webshop, der den Fingerabdruck verlangt beim Kauf, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber solche Authentifizierungsverfahren für Webshops spielen schon eine große Rolle. Da lasse ich mich mal überraschen, was da den Entwicklern noch einfällt.
Ja, ich erinnere mich an die Diskussion, die wir hatten mit, wie mache ich denn eigentlich ein barrierefreies Selfie mit einer Webseite? Also es ging da um einen Verwaltungsakt im Rahmen des Projektes und das war sehr aufwendig und sehr spannend. Also es gibt einen Live-Feed von der Kamera, der ist auf der Webseite eingeblendet. Wie kann denn jemand, der seheingeschränkt ist, trotzdem dahin bewegt werden, ein hinreichend gutes Foto von sich zu machen?
Ah, interessant.
Ja, aber so tief müssen wir da vielleicht jetzt auch gar nicht reingehen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel natürlich trotzdem. Die sind, also die EN, nicht die WCAG, das ist halt tatsächlich nicht in der WCAG, sondern in der europäischen Norm. Eine ganz simple Anforderung, dass es möglich sein muss, zum Beispiel eben für einen Blinden, die Authentifizierung vorzunehmen, ohne dass er mit einer alternativen Möglichkeit für Blinde eben, aber das muss auch so verfügbar sein, dass er da hinkommt, als Blinder. Also zu sagen, drück auf den Knopf, aber er weiß nicht, wo der Knopf ist. Das geht halt nicht, das funktioniert halt nicht. Das sind dann für die fortgeschrittenen Online-Shops, glaube ich, dann schon, das ist dann wesentlich, wenn ich vielleicht eine Altersverifizierung zum Beispiel vornehmen muss.
Ja.
Also solche Beispiele kann ich mir gut vorstellen, die haben dann auch ein bisschen mehr Aufwand. Der normale Online-Shop, der nur ein Kundenkonto angelegt wird, sehe ich jetzt kein so großes Problem.
Und was würdet ihr jetzt, also mal runtergebrochen, weil es ist ja wahnsinnig komplex. Also was würdet ihr denn jetzt einem E-Commerce-Betreiber jetzt im ersten Schritt raten, was er jetzt machen soll? Ich meine, die werden sich natürlich alle schon damit auseinandergesetzt haben. Und es gibt, selbst wenn ich jetzt nur recherchiert habe, es gab wahnsinnig viele Informationen. Ja, das muss man nur einmal googeln. Was ist euer Rat an E-Commerce-Betreiber quasi als this is what you have to do?
Ja, Michael, möchtest du? Soll ich? Also was mir
das Technische gebe ich gerne an dich weiter. Das erste Vortechnische ist einfach, seine eigene Webseite mal kritisch zu hinterfragen, mal einfach auch einen Test mit Kunden zu machen. Findet ihr die Seite übersichtlich? Da fängt es eigentlich an. Also hat die Seite eigentlich eine Struktur? So, dann geht's dann weiter in das Technische, Patrick.
Ja, genau. Also als allererstes brauche ich eine sinnvolle semantische Struktur. Das heißt, der HTML-Dom muss so aufgebaut sein, dass er logisch ist, ne? Also HTML-Elemente stehen ja in einer Beziehung zueinander, das nennt man Semantik, und die muss korrekt und sauber sein, damit beispielsweise ein Screenreader zu den richtigen Stellen springen kann. Dann muss ich Attributierung an diesen Elementen haben, an den HTML-Elementen, die eben Menschen mit Einschränkungen unterstützen, das beispielsweise das richtige Element auszuwählen oder einen, die dann häufig auch nochmal einen alternativen Text für einen Screenreader enthalten können, so diese Dinge. Das lässt sich mit Hausmitteln relativ schnell, glaube ich, ansehen. Dann wird's ein bisschen komplexer, weil wir dann schon in den Bereich Corporate Design und UI so ein bisschen reinkommen. Habe ich überhaupt, ganz einfaches Beispiel, genug Farben in meinem Corporate Design definiert, um die geforderten Kontrastverhältnisse, ich hatte vorhin das Beispiel von einem Button, abbilden zu können. Na, je nachdem, welchen Grad an Barrierefreiheit ich erreichen möchte, muss ich unterschiedlich starke Kontraste abbilden können. Und da brauche ich natürlich die richtigen Farben in meinem Corporate Design für. Ich glaube, es ist bei AA habe ich häufig diesen 3:1 oder 4:5:1 Kontrast. Wenn ich bei AAA bin, habe ich einen 7:1 Kontrast. Das schränkt die möglichen Farbvariationen, die ich verwenden kann, um einen Button als gedrückt, gehovert, fokussiert kennzeichnen zu können, schon wahnsinnig ein. So das. Ich habe eine gute Nachricht, die hatte Michael mir im Vorfeld noch mitgegeben, dass alles, was jetzt irgendwie Logo angeht, davon überhaupt nicht betroffen ist. Das heißt, das Logo muss nicht barrierefrei neu gestaltet werden, auch wenn sich das hinsichtlich der Lesbarkeit von so manch einem Logo sicherlich anbieten würde. Ist jetzt aber hier nicht unsere Baustelle. So, und dann, was ich auch eben schon sagte, Komponentenbibliotheken. Es ist, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe hier irgendwie Baustellen schon in der Struktur und da sind wir noch nicht bei sprachlichen Themen oder bei Attributierung, lohnt es sich eigentlich mittelfristig immer, diesen Schritt zur Komponentenbibliothek zu gehen, denke ich, weil ich mich damit auch ein Stück weit unabhängig von Systemen mache, die ich jetzt vielleicht nutze. Ne, ich habe vielleicht ein E-Commerce-System, das ich jetzt einsetze. Jetzt kann ich natürlich in den technischen Rahmenbedingungen dieses Systems irgendwie eine Art von Frontend bauen. Es wäre doch aber viel schöner, eine Bibliothek zu haben, die ich einmal an mein Corporate Design, wie es jetzt ist, anpasse, an die Barrierefreiheitsanforderungen anpasse, dann verwende ich diese Komponenten aus der Bibliothek, um ein Frontend für mein E-Commerce-System zu bauen. Und das muss eigentlich das Ziel sein. Und wenn ich bei all dem nicht weiter weiß oder das Gefühl, ich komme da an meine eigenen Grenzen, dann wäre das, glaube ich, der Punkt, bevor ich mich da selber durchquäle, weil wir haben einige hundert Tage da rein investiert, dann sich eher externe Unterstützung irgendwo zu suchen und dann den Weg zu gehen.
Was mir ganz gut gefällt, ist eigentlich, ihr sagtet, ich glaube, Michael, du hattest das gesagt, das ist eine Chance und es ist kein Problem, was wir lösen, ja, sondern eine Chance, eigentlich so ein, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber so ein Relaunch zu machen auf jeder Ebene, ja, sei es jetzt von der Content-Struktur, ja, wie bringe ich mein Messaging rüber hin zu, okay, wie passt es dann auch eben mit dem Corporate Design und dann natürlich auch die technische Komponente, ne, sei es jetzt farblich Kontraste oder auch, dass es überhaupt möglich ist, das mit einem Screenreader zu lesen, aber die Also ich, natürlich ist es immer mit Aufwand verbunden, aber wenn jetzt gerade auch so die ersten Daten und die ersten Ergebnisse rauskommen, dass ich damit auch mein Revenue nach oben treiben kann, dann wäre ich ja schön blöd, ich sag's jetzt mal, das nicht zu machen, ja, da nicht nochmal ranzugehen. Man sollte ja eh immer wieder schauen und immer wieder gucken, wo kann ich verbessern und optimieren und so, aber das ist natürlich schon eine gute Gelegenheit und auch eine wichtige Gelegenheit, auch ja, schlichtweg natürlich auch einfach gesellschaftlich.
Genau. Ja, ich habe auch schon in den letzten Monaten immer wieder Webseiten gesehen, also Shopseiten gesehen, die so veraltet waren. Denen würde auf jeden Fall mal ein Relaunch sehr gut tun. Man verprellt sich einfach die Kunden damit. Und die Kunden haben schon mittlerweile die Ansprüche an optisch anspruchsvolle und sehr komfortable Online-Shops. Also es reicht jetzt nicht mehr aus zu sagen, hey, ich habe einen Online-Shop, der wirklich irgendwo technisch und optisch irgendwo 2010 stehen geblieben ist. Und das ja. Gibt es immer noch relativ häufig. Man sollte sich da gar nicht vertun. Also für die ist es definitiv eine Chance. Und wie gesagt, also für ganz kleine Unternehmen, die haben auch ein bisschen mehr Zeit. Die müssen nicht direkt aber auf jeden Fall auch hier, auch die haben die Chance, einfach das zu nutzen und ihre Seiten damit einfach ja nicht nur optisch hübscher zu machen, sondern vor allem auch so zu gestalten, dass der Kunde leichter kaufen kann. Wie, also das Wort kaufen, das ist für Händler ja eigentlich das Entscheidende, die Conversion Rate zu steigern. Und das wissen wir definitiv aus der Forschung, dass umständliche Webseiten, die mit schlechter Nutzerführung und grafisch schlecht wahrnehmbar, dass da die Conversion Rate drunter leidet. Also insofern, ja.
Das, ich glaube, da haben wir empirische und anekdotische Evidenz. Das kann sich jeder ja quasi mit, wo ich jetzt tatsächlich aus der unternehmerischen Perspektive, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen habe und die Chance nutze, mir eine Bibliothek aufzubauen, ne, es ist ja, der Zyklus ist ja heute häufig so, ich mache einen Relaunch, gehe auf das nächste Major Release von meinem Software-System, dann baue ich alles neu. In dieser Version. Dann kommt 5 Jahre später das nächste Major Release oder ich mache einen Systemwechsel, ich baue wieder alles neu. Und wenn ich jetzt tatsächlich noch keine Komponenten gebaut habe und keine Bibliothek habe, dann ist das jetzt der ideale Zeitpunkt, mich da langfristig flexibler zu machen und auch in Zukunft weniger in Frontend-Implementierung in dem System selber investieren zu müssen, weil ich diese fertigen Komponenten dann einfach einbette in mein Shopware, Magento, welches System auch immer ich da gerade einsetze. Und das vielleicht nochmal aus der unternehmerischen Brille.
Das klingt, klingt logisch und plausibel irgendwie. Das jetzt, sag ich mal, umgangssprachlich würde man sagen, jetzt auf solide Füße zu stellen, sozusagen. Was du jetzt sagtest mit der Komponentenbibliothek. Michael, Patrick, noch letzte Worte?
Ich würde einen wunderschönen weiteren Januar wünschen.
Ich fand das, also erstmal nochmal vielen Dank, Michael, für den Input und auch wenn es dann teilweise sehr juristisch ist, also ich hab's, es ist so wichtig, da auch die Basis zu verstehen, also finde ich zumindest. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir mal die Möglichkeit hatten, das auch mal so ein bisschen ausführlicher zu erklären. Nicht im TikTok-Format.
Das eignet sich, also wer diese juristische, Erklärung ins TikTok bringt, dann Chapeau. Aber das wird ein langes TikTok und mehrere. Und das brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Manchmal ist es auch gut, sich einfach hinzusetzen und sich tief mit einer Materie zu befassen. Das sind meine letzten Worte. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao. Thank you.